Das Abendmahl, das der Herr eingesetzt hat, kurz vor seinem Tod. Es besteht aus zwei Elementen. Aus Brot und aus Wein. Was der Zweck dieser Elemente ist, darüber haben wir schon ein wenig was gelernt in den letzten Monaten. Es geht nicht um eine Verwandlung der Elemente, so dass wir den Leib und das Blut Jesu physisch essen und trinken, sondern das Abendmahl stellt das Fleisch und Blut Christi dar. Aber sie sollen uns auch zu einer echten und tatsächlichen Begegnung mit unserem Herrn verhelfen, indem wir nämlich ihm geistlich begegnen, indem unsere Herzen zu ihm in den Himmel gehoben werden, wo er leibhaftig ist. Wir finden dieses Prinzip häufiger im Neuen Testament. Wir werden eingeladen, mit Freimut hinzuzutreten in das himmlische Heiligtum. Wir haben erst kürzlich eine Predigt darüber gehört. Und auch schon vorher, dass wir hinzutreten dürfen, da wo der Thron der Gnade ist. Nämlich da, wo Gott thront. Wir sitzen geistlich sogar mit Jesus im Himmel, heißt es im Epheserbrief. Und wir haben schon jetzt das Bürgerrecht, wie Paulus im Philipperbrief sagt. Also dieses Prinzip, dass wir geistlich in die Himmelswelt aufsteigen, um Christus dort zu begegnen, finden wir im Neuen Testament. Das bedeutet, damit wir wirklich vom Abendmahl profitieren, müssen wir auf die geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn achten und nicht irgendwie daran festhalten, dass hier ein magisches Wunder geschieht. Aber die sichtbaren, die fühlbaren, schmeckbaren Elemente, sie sollen unserer Seele tatsächlich helfen, geistlich zu sehen und geistlich zu fühlen und geistlich zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und zu diesem Zweck wollen wir uns heute mit dem Wein beschäftigen, nachdem wir vor ein paar Wochen ausführlicher das Brot betrachtet haben. Und dazu lesen wir wieder aus 1. Korinther 11 und heute die Verse 23 bis 25. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der erste Punkt heute lautet, warum heißt es Kelch und nicht Wein? Hier in diesem Thema aus dem Kelch trinken, erfahren wir zunächst einmal, dass hier Paulus im 1. Korintherbrief, aber auch die Apostel in den Evangelien berichten, es wird immer von dem Kelch gesprochen. Aber bei dem Brot heißt es einfach Brot und nicht der Teller oder das Brett, worauf das Brot liegt. Wieso wird bei dem Wein das Gefäß hervorgehoben? Nun, natürlich ist nicht der Kelch das Element, um das es geht, sondern der Kelch steht für den Inhalt, für den Wein, der darin ist. In Matthäus 26, Vers 27 bis 29 wird dieser Zusammenhang recht deutlich. Das ist der Abendmahlsbericht nach Matthäus. Und er, Jesus, nahm einen Kelch und dankte und gab ihm den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Dieses Gewächs, oder wir können auch sagen, diese Frucht des Weinstocks, damit meint Jesus nicht den Kelch, natürlich, sondern das, was in dem Kelch drin ist. Der Wein, der in dem Kelch nun herumgereicht wird. Also das Element, um das es geht, ist nicht der Kelch, sondern was in dem Kelch drin ist. Nicht das Material oder dergleichen. Dennoch ist in jedem Bericht vom letzten Abendmahl der Kelch betont. Immer wieder steht hier der Kelch. Das kommt daher, dass Jesus und auch die Apostel etwas aufzeigen wollten in Bezug auf das Abendmahl. Es ist keine Willkür, sondern der Kelch hat eine eigene Symbolik. Er verdeutlicht etwas. Und damit wir mehr vom Abendmahl profitieren können und mehr verstehen können, warum uns dieses Abendmahl in diese geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn bringen soll, wollen wir heute schauen, was bedeutet dieser Kelch. Nun, nach hebräischer Tradition war es die Aufgabe des Hausherren, den Familienangehörigen und auch den Gästen den Becher oder den Kelch zu füllen. Also wenn es ein Abendessen gab, dann hat jeder seinen Becher gehabt und es war die Aufgabe des Hausherren, nun einem jeden etwas einzuschenken. Es gab keine Selbstbedienung. Und dadurch wurde der Kelch auch zu einem Sinnbild für das, was Gott einem zukommen lässt. Gott ist der große Hausherr und er schenkt einem jeden ein nach seinem eigenen Ratschluss. Der Kelch oder auch der Becher ist also ein Symbol für die Zuteilung Gottes, für das, was Gott uns in seiner Vorsehung zukommen lässt. So heißt es zum Beispiel in Psalm 16, Vers 5. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Wir verstehen diesen Zusammenhang nur, wenn wir merken, okay, das mit Becher heißt, Gott schenkt mir eine Portion. Und zwar nach seinem Ermessen. Er ist mein Los, der mein Los festlegt. Er ist das Teil meines Erbes. Er ist mein Becher. Oder wenn Gott den Gläubigen Gutes schenkt, dann jubeln sie, wie David in Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Und dieses Bild, es zeigt, Gott lässt mich so viel Gutes erleben. Mein Becher fließt über. Ich genieße die Fülle aus der Hand Gottes. Aber Gott schenkt nicht nur Segen aus, sondern er straft auch. Gott gibt Leid und lässt die Menschen seinen Zorn und seinen Grimm spüren. In Psalm 75, Vers 9 heißt es, denn ein Becher ist in der Hand des Herrn. Schäumender Wein, voll Würze. Und er schenkt daraus ein, ja, seine Hefen müssen schlürfen, müssen trinken, alle Gottlosen der Erde. Also hier ist ein Becher, der fließt nicht über voll Freude, sondern er ist randvoll gefüllt mit Zorn und Grimm aus Gottes Hand. Jeremia 51, Vers 17. Raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zornes getrunken hast. Den Kelch, den Becher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. So wie starker Alkohol, wenn jemand es trinkt, er fängt an zu taumeln, er ist völlig benebelt, er ist gar nicht mehr bei Sinn, er hat sich selbst nicht mehr unter Kontrolle, er bereitet sich Schande, so gibt Gott einen Taumelbecher als Strafe. Und wir sehen hier auch, dass Becher und Kelch synonym sind. Den Kelch, den Becher des Taumels. Wir finden es sogar im Neuen Testament, Offenbarung 14, Vers 10. So wird auch er, damit ist der Gottlose gemeint, trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Ja, die Hölle selbst wird hier beschrieben wie ein Trinken aus diesem Kelch des Zornes, des Grimmes Gottes. Nun, welche Bedeutung hat das nun für das Abendmahl? Im selben Kapitel wie die Beschreibung des letzten Abendmahls in Matthäus lesen wir von Jesus im Garten Gethsemane. Matthäus 26, Vers 39. Da heißt es von Jesus, er fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Vers 42, wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. So betete er noch ein drittes Mal. Jesus wusste nicht nur, dass Gott der Vater in seiner Souveränität jedem Menschen einen Kelch zuteilt. Jesus wusste, dass es für ihn bestimmt ist, einen Kelch voller Leiden, voller Schmerzen, ja sogar den Kelch des Zornes Gottes zu trinken. Und er fürchtete sich vor diesem Kelch, vor dem schäumenden Zorneswein, den er trinken sollte. Doch er ertrank diesen Zorneskelch. Das heißt, er ließ sich schlagen, er ließ sich demütigen, er ließ sich hinrichten. Er trug den Zorn Gottes, als wäre er selbst der größte Sünder, obwohl er unschuldig war, ohne Fehl und Tadel. Doch Jesus, der Gerechte, ertrank unseren Zorneskelch, damit wir einen Becher des Heils erfahren. Er trank das, was wir verdient haben, damit Gott uns zuteilen kann, was wir nicht verdient haben. Als unser Stellvertreter nahm er den Kelch, den wir hätten trinken müssen aufgrund unserer Schuld. Doch der Vater hat bestimmt, dass Jesus unseren Teil des Zornes nimmt, damit wir Anteil an seinem Heil haben können. In Jeremia 51 geht es weiter mit Vers 22. So spricht der Herr, dein Herr und dein Gott, der den Rechtsstreit seines Volkes führt. Also Gott hat einen Rechtsstreit geführt. Er hat vor Gericht etwas erwirkt für sein Volk. Und wisst ihr, was das ist? Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Taumelbecher. Den Kelch, den Becher meines Zorns, du wirst ihn nicht länger trinken. Ist das nicht wunderbar? Ich habe dir den Kelch meines Zorns gegeben, aber Gott selbst führt Rechtsstreit und nimmt nun den Kelch des Zornes wieder und in Jesus trinkt er ihn selbst. Jesus nimmt diesen Taumelkelch, damit wir den Kelch des Trostes und der Gnade empfangen. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnert uns der Kelch daran, dass Jesus den Zorneskelch getrunken hat, den wir hätten trinken müssen, weil Gott uns in seiner gnädigen Erwählung den Kelch des Heils zugeteilt hat. Ein Kelch, der überfließt von Gnade. Und auch wenn wir in dieser Zeit noch so manches mitleiden um Jesu Willen, und gehasst werden um seines Namens willen und verfolgt werden oder Schmerzen leiden und Not erfahren, so hat Christus doch den Zorneskelch bis zur Neige getrunken. Und für uns, die wir an Jesus glauben, bleibt kein Zorn mehr zurück. Die zweite Frage in diesem Zusammenhang, den Kelch trinken, ist diese. Warum ist in dem Kelch überhaupt Wein? Also wir verstehen, der Kelch hat eine Symbolik, dass Gott etwas zuteilt und gerade auch, dass Jesus für uns getrunken hat. Aber es gibt auch so manche Diskussion darüber, was denn genau in dem Kelch ist oder sein sollte. Nun, wir wissen, es symbolisiert das Blut Jesu Christi und wir werden, wenn Gott es erlaubt, beim nächsten Abend mal weiter darüber nachdenken. Doch ist es wirklich Wein, der da drin ist, oder Traubensaft, oder kann da etwas ganz anderes drin sein? Immerhin spricht Jesus nur von dem Gewächs des Weinstocks, also das, was aus der Pflanze des Weinstocks herauswächst, also den Trauben, der Frucht, was technisch gesehen auch Traubensaft bedeuten kann. Überhaupt, warum reichte Jesus nicht einfach ein Kelch Wasser herum? Nun, neben dem Kelch hat auch der Wein eine besondere Bedeutung in der Bibel. Ähnlich wie Wasser gilt auch Wein durchaus als eine Art Grundnahrungsmittel in Israel. Traubensaft wird meistens mit Most übersetzt, hier in unserer Elberfelder Übersetzung. Und so ein Most, der hielt nur wenige Tage nach der Ernte. Also jetzt bei diesen Temperaturen können wir auch keinen Fruchtsaft einfach draußen auf dem Küchentisch stehen lassen. Sonst ist er schnell vergoren, trotz all der Zusatzmittel, die da drin sind. Und früher ging das noch schneller, man konnte es etwas nicht lange halten. Most gab es wirklich nur zur Zeit der Ernte und vielleicht ein, zwei Tage noch danach. Es gab damals keine Möglichkeit, den Saft vom Gären abzuhalten. Wein wurde daher oft mit etwas Wasser vermischt, damit man ihn gut trinken kann, ohne berauscht zu werden. Und es war eines der Grundnahrungsmittel. Wein, gemischter Wein, hat man getrunken zum Essen und so weiter. Die Bezeichnung Gewächs des Weinstocks ist also nicht irgendwie eine besondere Bezeichnung eigentlich für Traubensaft, sondern es ist eine feierliche Beschreibung für Wein. Die Juden, sie sprachen oftmals vom Gewächs des Weinstocks, wenn es einen feierlichen Rahmen hatte. Zum Beispiel bei den traditionellen jüdischen Dankgebeten, wie beim Passafest, da wurde für den Wein gedankt, indem der Hausherr betete: Gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des Weinstocks. Und dann tranken sie aus dem Becher Wein. Jesus bezeichnet den Wein beim Abendmahl eben mit dieser festlichen Weise, um aufzuzeigen, das, was wir hier trinken, ist von Gott gegeben. Doch wofür hat Gott Wein gegeben? Wofür steht Wein in der Bibel? Die wichtigste Bedeutung von Wein ist Freude. Gott schenkt Wein zur herzlichen Freude des Menschen. In Psalm 104, Vers 14 und 15 heißt es: Er, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut. Wein ist von Gott gegeben, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Gott gibt zum Genuss. Wein ist ein Zeichen der dankbaren Freude für das, was der Herr gibt, und auch ein Vorgeschmack auf die vollendete und herrliche Freude. Jesus sagt beim Abendmahl, wir hatten es gerade gelesen, er werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, der er es neu trinken wird mit den Seinen in dem Reich Gottes. Der Wein ist also ein Vorgeschmack auf die Freude des Reiches Gottes, wenn es kommt in Herrlichkeit. Und so haben es auch schon die Propheten beschrieben, wie in Jesaja 25, Vers 6 bis 9. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl mit fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen: Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Das Himmelreich, es wird geprägt sein mit einer Freude am Herrn. Und ein Bild, was die Propheten dafür gebrauchen, ist, es ist wie ein Festmahl mit den fettigsten Speisen. Also damals war das eines der Dinge, worauf man sich freute. Fettige Speisen und alte Weine. Gute alte Weine. Ein Zeichen der Freude. Wein war, wie gesagt, aber auch ein normales Lebensmittel zur Stärkung. In Sprüche 9, da lesen wir von der Weisheit, die wird wie eine Frau beschrieben, eine personifizierte Weisheit. Und sie hat ihr Haus gebaut, Säulen eingehauen und einen Tisch bereitet. Und dann ruft sie in Sprüche 9, Vers 5, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Also sie hat Wein zusammen mit Wasser gemischt und sie sagt: Komm, esst Brot, trinkt Wein. Das sind die wie normale Mittel zur Stärkung. Wir finden das auch bei Melchisedek. Er bringt den müden Kriegern Abrahams und ihm Brot und Wein zur Stärkung. Oder Abigail bringt David auch unter anderem Brot und Schläuche mit Wein, damit sie wieder zu Kräften kommen. Es ist ein Bild der Stärkung, der Erquickung, der Belebung. Und daneben wurde auch Krankenwein verabreicht, damit sie gesund werden. Wir finden das bei Paulus sogar, dass er Timotheus empfiehlt, nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch Wein wegen seinen wegen seinen Magenbeschwerden. Der Wein hat also eine Bedeutung im Abendmahl. Über die rote Farbe hinaus, die an das Blut Jesu erinnert. Der Wein selbst, er erinnert uns an die Freude, die der Herr gibt. Und an die Weise, wie er uns stärkt und wie er uns heilt. Darum schreibt auch Calvin in der Institutio, von den leiblichen Dingen, die uns im Sakrament vorgelegt werden, werden wir gewissermaßen Vermöge eines Entsprechungsverhältnisses, also in einer Analogie zu den Geistlichen hinübergeführt. Sehen wir, wie der Wein als Merkzeichen des Blutes Christi vor uns gestellt wird, so sollen wir bedenken, welcherlei Nutzen der Wein unserem Leibe bringt, um dann zu erwägen, dass uns der gleiche Nutzen geistig durch Christi Blut zukommt. Diese Wirkung besteht aber eben darin, dass wir dadurch genährt, erquickt, gestärkt und froh gemacht werden. Oder ähnlich formuliert er es auch im Genfer Katechismus. Wie der Wein das Herz des Menschen erfreut, die Kraft wiederherstellt und den ganzen Menschen stärkt, ebenso wirkt das Blut des Herrn auf unsere Seele. Mit Wein wird also Freude und Stärkung und Heilung ausgedrückt. Und wenn wir das Abendmahl nehmen und aus diesem Kelch trinken, dann sollen wir uns daran erinnern, was Gott uns bereitet hat in Jesus Christus. Es dient uns zur Freude. Und wenn wir den Wein schmecken, dann sollen wir erinnert werden an die Freude, die der Herr uns erwirkt hat und an die zukünftige Freude, die wir erleben werden. Und wie er uns auch inmitten aller Schwachheit und inmitten aller Traurigkeit stärkt. Ja, das Abendmahl, es stärkt uns, weil es uns im Glauben stärkt an Christus, weil es uns mit Christus verbindet. Und da, wo wir uns Glauben schwach fühlen und wo wir uns irgendwie matt fühlen und nicht genau wissen, wohin mit uns, so wie der Wein unseren Körper stärken soll, so soll das Abendmahl unseren Glauben stärken und festigen. Und auch, wo wir gesündigt haben. Und wir merken, es schmerzt uns selbst. Nicht nur im Bauch, sondern in unserem Gewissen. Wir haben Not und wir haben gegen den Bruder, gegen die Schwester gesündigt. Gegen Christus gesündigt. Dieses Abendmahl, es ist ein Mahl für Kranke. Es heilt uns, weil das Blut Christi ist die Quelle der Vergebung. Es wäscht uns rein. Nun, die Bibel schweigt auch nicht von den negativen Folgen von falschem Weingenuss. Auch das müssen wir erkennen. Wer zu viel trinkt, der wird berauscht, ihm wird übel, er taumelt, er kann nicht mehr gerade gehen, er bringt Schande über sich selbst. Sprüche 23 auf Vers 29 heißt es, wer hat weh, wer hat Zänkereien, wer Klage, wer Wunden, ohne Ursache, wer trübe Augen, die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. Sieh den Wein nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt und leicht hinuntergeht, zuletzt beißt er wie eine Schlange und speit Gift wie eine Otter. Und Jesus hat sein Blut vergossen, er ist für uns gestorben und hat auf sich genommen alle Schande und alle Schwachheit und alle Krankheit, damit wir die Freude und die Heilung, ja die Fülle von Stärkung und Seligkeit schmecken dürfen. Wir trinken Wein, weil wir Grund haben zur Freude. Denn Jesus hat den Zorneskelch getrunken, das Gift der Sünde auf sich genommen, damit wir die erquickende Gnade Gottes genießen dürfen. So lasst uns das Abendmahl feiern, Brot nehmen und Wein trinken und darin gestärkt werden und erfreut werden, dass wir einen Heiland haben, der all den Zorn, den Fluch auf sich genommen hat, damit wir leben können. Amen.